Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wie schön, dass wir Karwoche, die Karwoche beginnen dürfen, wo wir erinnert werden, dass Jesus für uns auf diese Welt kam und für uns gestorben ist. Was haben wir es gut. Ich möchte gerne beten am Anfang. Herr Jesus, danke, dass wir heute hier so zusammen sein dürfen in deinem Jesus-Namen. Wir danken dir, du weißt, was jeder von uns so mitgebracht hat. Aber wir preisen dich dafür, dass wir diese Karwoche auch dieses Jahr feiern dürfen, weil du gekommen bist, mitten hinein in unsere Welt, weil du den Weg gegangen bist bis ans Ende, weil du nicht abgebogen bist. Herr, danke, dass du weißt, wo uns der Blick gebannt sein will auf Dinge dieser Welt, auf Not und auf Leid. Aber richte doch heute Morgen unseren Blick ganz neu auf dich selber, auf deine Macht, auf deine Liebe. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du uns durch dein Wort segnen und beschenken willst. Wir loben dich und wir bitten um offene Herzen für dein Wort. Amen. Karwoche. Der König zieht ein, Palmsonntag. Und das erinnert uns ja, oder daran werden wir ja immer auch noch im Advent erinnert. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, dass der Palmsonntag und der erste Advent ja ganz eng zusammengehören. Und deshalb beginnen wir heute Morgen mit einem Adventslied. Wenn Sie aufschlagen, die Nummer 403, Sieh, dein König kommt zu dir. Wir hören zuerst eine Strophe vom Klavier, dann lesen wir die Strophen 1 und 3 und hören noch eine Strophe. 403, 1 und 3. Sieh, dein König kommt zu dir. Seele, das sind frohe Worte. Sprich, mein König kommt zu mir. Sieh, ich öffne dir die Pforte. Zieh mit deiner Sanftmut ein. Was du findest, das ist dein. Komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Komm und reinige dein Haus, das die Sünde hat entweiht. Mach mit deinem Opferblut alles wieder rein und gut. Wir hören als Schriftlesung Worte aus Philipper 2. Da heißt es ja von Jesus, Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Ein weiteres Gebetslied finden wir unter der Nummer 71, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. 71, und wir hören wieder zuerst eine Strophe und dann lesen wir die Strophen 1 bis 3 und hören nochmal eine Strophe. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden. An unserer Stadt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen. Welch wundervoll hochheiliges Geschäfte sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte. Mein Herz erbebt, ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. Der König vor den Toren Jerusalems. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Und wir lesen den Text aus Matthäus 21 dazu. Matthäus 21, 1 bis 9. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Amen. Der König vor den Toren Jerusalems. Erstens, dieser König hat alles in seiner Hand. Er hat alles in der Hand. Jesus handelt hier in der Vollmacht Gottes, im Auftrag. Jesus ist nicht passiv in diesem ganzen Geschehen, sondern er lenkt das Geschehen. Er stellt sich dem, was kommt, dem Kreuz. Alles muss ihm dienen. Jesus und seine Jünger nähern sich Jerusalem. Und obwohl Jesus weiß, was ihn erwartet, geht er zielgerichtet, Schritt für Schritt, diesen Weg. Vielleicht ist Ihnen das auch im Ohr, in einer alten Luther-Übersetzung heißt es, sie gingen stracks nach Jerusalem. Stracks, geradeaus, ohne abzuweichen, Schritt für Schritt. Mit jedem Schritt entscheidet sich Jesus neu, diesen Weg zum Kreuz zu gehen. Ein immer neuer Entschluss zum Gehorsam. Es ist der Weg, den Jesus geht, den man auch den Königsweg nennt. Der Weg über den Ölberg, das war der Weg, den König David ging, als er vor seinem Sohn Absalom fliehen musste. Der Ölberg, das ist ja schon im Alten Testament der Ort, wo wir erfahren, da wird der Messias seinen Fuß auf den Ölberg setzen. So liest man in Sacharja 14. Und nach der Kreuzigung, nach Ostern, an Himmelfahrt, wird Jesus vom Ölberg aus in den Himmel zurückkehren. Vom Ölberg aus, manche von Ihnen sind da sicher schon mal gestanden. Darf ich mal gerade geschwind fragen, wer da schon mal war? Und konnten hinüberschauen in die Stadt. Heute sieht man ja die Moschee. Damals sah Jesus den Tempel, den Ort, wo Gott wohnen wollte, in seiner ganzen irdischen Pracht und doch den Ort, wo der Messias, der Gottessohn, am allermeisten abgelehnt wurde. Und nun sendet Jesus zwei seiner Jünger. Senden, Gesandte, im Griechischen, Sie kennen das alle, heißt das Apostel. Die zwei sind schon seine Apostel, seine Abgesandten. Fällt uns ja ganz oft auf, dass in der Bibel Jesus seine Jünger zu zweit an einen Auftrag schickt. Das ist gut und sehr, sehr weise. Jesus stellt auch uns immer wieder an einen Auftrag, an eine Aufgabe. Wie ist das mit mir? Wie ist das? Lasse ich mich senden? Oder passt es gerade nicht? Sind gerade andere Dinge irgendwie wichtiger? Lasse ich mich senden? Jesus sendet seine zwei Jünger und er weiß schon, er sieht schon prophetisch, was kommen wird. Ganz genau bis ins Detail. Alles fügt sich zusammen. Sie kommen in den Ort und sogleich werdet ihr eine Eselin mit ihrem Jungen finden. Bis ins kleinste Detail Ist das göttlich vorherbestimmt, göttlich, eine göttliche Absicht? Und zwar nicht nur jetzt in dem Augenblick, als Jesus seine Jünger sendet, sondern schon Jahrhunderte vorher. Hatte Gott das so gesagt? Er wird auf einem Esel kommen. Es ist göttlich getimt. Göttlich vorbereitet. Wenn wir in den Aufgaben uns bewegen, die unser Herr Jesus uns gibt, bereitet er sie vor. Selbst wenn es Aufgaben sind, die wir vielleicht gar nicht so sehr wollen. Ich habe vor vielen Jahren in einem Blättchen der Karmelmission, das war schon vor 25 Jahren, eine Geschichte gelesen, die mich immer wieder bewegt, aus Ghana, der Bruder Johnson Asare. Vielleicht hat jemand von Ihnen diese Geschichte damals auch gelesen. Er erzählt, die evangelische Gemeinde in Sambu existiert seit 1,5 Jahren. Vorher war das Dorf rein islamisch. Heute ist dort eine Gemeinde mit 60 Getauften, 40 Taufbewerbern und 60 Interessierten. Erkennen Sie das Wunder von Sambu? In 1,5 Jahren von 0 auf 160 Gottesdienstbesucher. Und dann fragte, ich glaube, das war damals Walter Wassermann, diesen Johnson Asare, wie kommt das, dass innerhalb von 1,5 Jahren in einer rein islamischen Gegend eine Gemeinde von 0 auf 160 wächst? Und dann erzählte der Bruder Johnson von einem Büchlein, und zwar von dem Büchlein »Was denkst du über Christus?« Im Jahr 91 war es diesem Bruder klar geworden in der stillen Zeit, bring dieses Büchlein zu dem Mullah. Und in seiner stillen Zeit sagte er zu Jesus, Herr, das geht gar nicht, der schmeißt mich hochkant raus, der will das nicht. Und trotzdem immer und immer wieder, eine ganze Zeit lang kam dieser Auftrag, geh zu dem Mullah und bring ihm dieses Büchlein, was denkst du über Christus? Und so ging dann Johnson irgendwann mal dahin, nahm sein Herz in beide Hände. Der islamische Mullah schrie ihn an, was willst du hier, du Hinterwäldler, was vergeudest du deine Zeit, geh nach Haus. Dein Christentum wurde schon längst durch unseren Islam und deine Bibel durch unseren Koran abgelöst. Du hast nur alte Ladenhüter anzubieten. Und dann sagte der Bruder Johnson, aber ich habe dir auch ein Geschenk mitgebracht. Und in der Kultur dort ist es völlig unmöglich, ein Geschenk abzulehnen. Und so musste sich also dieser Mullah dieses Büchlein schenken lassen, obwohl er es ja gar nicht wollte. Aber jetzt kannst du gehen, alles andere ist Zeitverschwendung. Und der Bruder Johnson, als er dann draußen war, dann betete er und sagte, guck Herr, ich hab's gewusst, genau so habe ich mir es vorgestellt. Kann man doch vergessen, hätte ich gar nicht machen brauchen. Damit war die Geschichte aber nicht zu Ende. Der Mullah legte das Buch auf seinen Schreibtisch und ging am Nachmittag auf den Markt. An diesem Nachmittag kam ein Moslem ihn besuchen, er war aber ja nicht zu Hause, wurde dann zum Warten in das Studierzimmer des Mullah geführt und sah auf dem Schreibtisch dieses Büchlein und dachte, was denkst du über Jesus? Was hat unser Mullah für ein Buch? Und dann fing er da an zu lesen und dann steckte er es klammheimlich ein und nahm es mit, viele Kilometer weit in sein Heimatdorf und las es. Und weil er so fasziniert war von diesem Büchlein, sagte er zu den anderen Dorfbewohnern, hört mal, ihr müsst unbedingt mal hören, was für ein Buch unser Mullah hat. Und dann las er den Dorfbewohnern dieses Büchlein vor. Und dann haben sie eine Petition aufgestellt mit 35 Namen und sie wollten den finden, der dieses Büchlein geschrieben oder weitergegeben hatte. Und so reiste dann dieser eine Mann in die Hauptstadt Tamale und suchte nach dem Bruder. Und mit viel Mühe fand er dann den Bruder Johnson und der war bass erstaunt. Warum aus so viel Kilometer Entfernung eine Petition mit 35 Unterschriften an ihn kommt, dass er dorthin reisen soll, um von Jesus zu sagen. Es war vorbereitet, göttlich getimt. Die Jünger kommen in das Dorf und sogleich ist da eine Eselin. Die ist gerade auch nicht unterwegs, weil sie irgendwie gebraucht wird, sondern sie ist da. Und das Füllen dabei. Ein Tier, auf dem bisher noch nie einer ritt. Der erste Dienst dieses Geschöpfes dient seinem Schöpfer, bevor irgendetwas Unreines oder Sündiges mit diesem Tier geschehen konnte. Das Beste genug für Jesus, gut genug für Jesus. Und die Jünger gingen. Sie gehen. Und sie finden die Worte Jesu bestätigt. Jesus sagt ihnen ja dann auch, wenn einer euch fragt, was ihr da macht, das liest man in Markus 11, da wird die Geschichte ja auch erzählt. Markus 11, Vers 5, einige, die dort standen, sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Wissen Sie, das kann einem passieren. Da geht man im Auftrag Jesu und macht was und die anderen sagen, hör mal, was machst du denn da? Das ist doch völlig verrückt. Ja, da geht einer als Missionar irgendwo hin und die anderen sagen, du hättest so eine Karriere in Deutschland, was machst du da? Das ist doch verrückt. Menschen verstehen nicht unbedingt, wenn Gott uns einen Auftrag gibt. Die Antwort, der Herr bedarf seiner, der Kyrios. Da wird gar nicht mehr gefragt, wer ist dieser Kyrios? Da wird etwas spürbar von der Vollmacht Jesu. Der Kyrios. Kyrios, das ist der Name für Gott im Alten Testament. An dieser Stelle hat Gerhard Mayer eine Frage formuliert, die uns auch gilt. Können wir auch alles loslassen, wenn Gott uns sagt, ich brauche es? Können wir auch alles loslassen, wenn Gott uns sagt, ich brauche es? Bin ich bereit, meine Zeiteinteilung loszulassen? Bin ich bereit, meine Kraft einzusetzen, auch wenn ich vielleicht mich ganz kaputt fühle? Bin ich bereit, meine Bequemlichkeit oder etwas von meinem Wohlstand loszulassen, wenn Jesus das will? Bin ich bereit, meine Freiheitsliebe loszulassen? Oder auch die Pläne. Die Pläne, die ich habe für mich oder für meine Familie. Bin ich bereit, die Aufgabe, die ich liebe, loszulassen? Wenn mein Heiland das will? Der Herr braucht's. Will es brauchen. Er braucht keine edlen Rösser, keine starken Löwen, keine listigen Schlangen, keine kräftigen Elefanten. Er braucht einen Esel. War ein junger Geistlicher von einer schweren Krankheit wieder genesen und da besuchte ihn ein alter Bruder und freute sich, dass es ihm so gut ging, sagte der junge Geistliche so etwas, verinnerlicht, ich glaube, der Herr bedarf meiner. Lächelte der Ältere und sagte, in der Bibel steht nur von einem, dass der Herr ihn brauchte, und das war ein Esel. Eigentlich braucht unser Herr Jesus uns nicht, aber wir dürfen ihm dienen. Das ist ein, darf ich es mal so ein bisschen salopp sagen, ein Vorrecht, ein Esel für Jesus zu sein. seine Lasten zu tragen. Oder so wie dieser junge Esel Jesus selber zu den Menschen zu tragen. Ich darf ein Esel für Jesus sein. Übrigens, vielleicht wissen Sie das ja, die Esel haben ein Kreuzzeichen auf dem Rücken. Haben Sie schon mal beobachtet? Die Legende sagt, das sei seit dem Einzug gewesen. Der König vor den Toren Jerusalems hat alles in der Hand, bis zu diesem Esel. Zweitens, der König vor den Toren Jerusalems erfüllt die Verheißung. Er, der alles als König in der Hand hat, erfüllt die Verheißung, ein armer König zu sein, nach Gottes Willen. In Israel dachte man, wenn wir es verdienen, dann kommt der Messias in den Wolken, nach Daniel 7. Wenn wir es nicht verdienen, dann kommt er auf dem Esel. Sie haben es nicht verdient, wir auch nicht. Sagt der Tochter Zion, die es nicht verdient, dass der Messias zu ihr kommt, sagt dieser Tochter. Tochter, das heißt doch Familienmitglied. Sagt der Tochter Zion, denen, die da in Zion warteten, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden warteten, dass der Messias kommt, sagt dieser wartenden Tochter, siehe, Achtung, jetzt aufgepasst, das, was hier geschieht, dürft ihr nicht übersehen, sonst überseht ihr das Wichtigste. Was da so unscheinbar aussieht, siehe. Wer hier kommt, ist ein König. Und König heißt, er regiert. Und König heißt, er hat es in der Hand. Er ist der Herr, er ist der Gebieter. Siehe, dein König. Ich schiebe so ganz klein ein, vielleicht geht Ihnen das ja gerade in dieser so speziellen Zeit, wo man das Wort Corona gar nicht mehr hören will, auch so. Man ist so leicht fokussiert auf Zahlen, auf Inzidenzen, auf Impfstoffe, auf Impfstoffverteilung. Lassen Sie uns unseren Blick in dieser Karwoche ganz bewusst auch wegrichten und hinschauen auf Jesus, den König, der es in der Hand hat. Also wissen Sie, das predige ich mir selber, deshalb sage ich das gerade so engagiert. Siehe dein König, der auf diesem Esel reitet, ist der König, ist der Messias. Und dieser König kommt. Schon dieses Wörtlein kann man gar nicht bis ins Letzte ausdenken. Stellen Sie sich vor, die Frau Merkel käme hierher. Naja, oder die Queen Elisabeth halt. Wir können auch die nehmen. Dein König kommt. Das wäre ja schon ganz nett, die Elisabeth würde uns einladen, gell? Der König kommt auf die staubigen Straßen Jerusalems und sagt nicht, ihr dürft zu mir in meinen Palast und Thronsaal kommen. Schon das wäre ja toll. Nein, er kommt mitten in diese Menge hinein, diese wartende, verzweifelte, leidende Menge hinein. dein König kommt. Und er kommt nicht nur zu euch allen, er kommt zu dir. Das darf ich ganz persönlich hören. Er will mich besuchen. Sind Sie da, wenn Jesus Sie heute besuchen will? Er kommt sanftmütig. Was für ein Gott ist das? Er kommt sanftmütig. Das heißt ja eben nicht softy, weichlich. Ei, dei, dei. Er hat den Mut, sanft zu sein, bis ans Kreuz. Milde, liebevoll, gütig. Den Mut, sanft zu sein und nicht dreinzuschlagen. Er ist ganz anders als alle Götter dieser Welt. Wo gibt es einen sanftmütigen Gott? Der die Macht hat und diese Macht nicht gegen uns einsetzt. Der Sieger ist und nicht brutal über uns regiert. Zu dieser Sanftmut gehört auch die Demut. Das sind zwei sehr ähnliche Begriffe. Er hat den Mut zu dienen, sich zu erniedrigen bis ans Kreuz, verachtet der Allerverachtetste. Und das äußere Zeichen dafür ist dieser Esel. Das äußere Zeichen dafür ist, dass er nicht auf einem Schlachtross einreitet, sondern scheinbar kümmerlich auf einem Esel. So ist unser Gott. Er hilft nicht durch Ross und Wagen. Er kommt sanftmütig und demütig. Und so geht er mit uns um und mit unseren Fehlern und mit unseren Schwächen und mit unserem Leid. Der König vor den Toren Jerusalems hat alles in der Hand und er erfüllt alle Verheißungen. Und jetzt noch ein drittes. Der König vor den Toren Jerusalems stellt in die Entscheidung. Der alles in der Hand hat, könnte eine Entscheidung erzwingen. Aber er tut es nicht. Er stellt in die Entscheidung. Er lässt sich als König hier huldigen. Wir lesen von den Obergewändern, die auf den Esel gelegt werden. Wir lesen von den Palmzweigen. Wenn man ins Alte Testament zurückschaut, König Salomo ritt auf einem Esel zur Gihonquelle, als er zum König gesalbt wurde. Also da ist schon so ein Vorbild im Alten Testament. Und vor dem König Jehu warfen die Menschen Kleider auf die Erde. Also das sind alles so Erinnerungen an Könige aus dem Alten Testament. Wenn wir in die Parallelstelle nach Johannes 12 hinüberschauen, da sagen die Leute: Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Der König von Israel. Der Sohn Davids, der Nachkomme des größten Königs überhaupt. Sohn Davids, das war klar, das ist der Messias. Der Gottessohn. Und nun bricht ein Königsjubel auf, ein nationaler Jubel, endlich wird es unserem Volk wieder besser gehen. Ein politischer Jubel, endlich wird er die Römer besiegen. Der Befreier ist da. Bisher hatte Jesus immer gesagt, schweigt darüber, sagt es nicht. Jetzt lässt er es zu, dass er öffentlich als König proklamiert wird. aber er wird ein völlig anderer König werden. Dornenkrone statt Goldschmuck. Esel statt Schlachtross. Ein Soldatenmantel statt Königspurpur. Ein unsichtbares Reich statt einer sichtbaren Herrschaft. Er wird ihre Hoffnung enttäuschen. Der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna, also der da kommt im Namen des Herrn, das finden wir ja in Psalm 118, das ist einer von diesen sogenannten Hallel-Psalmen, die am Passahabend gelesen werden. Der da kommt im Namen des Herrn, der Messias. Hosianna, wörtlich übersetzt heißt Hosianna übrigens, Hilf, Herr. Hosianna, da steckt Jeshua drin, Helfer, Jesus, Helfer, Jeshua, der ganz anders helfen wird. Und jetzt frage ich uns, sind wir manchmal auch enttäuscht, wenn Jesus anders hilft, als wir es dachten? Kennen Sie das? Da hatte man gehofft, die Krankheit wird besiegt. Da hatte man gehofft, spätestens an Ostern kann man die Tannenhöhe wieder öffnen und Gäste hereinlassen. Spätestens. Kennen Sie das? Dass man enttäuscht ist, weil Jesus nicht so hilft, wie wir es dachten? Noch sind die Menschen voller Begeisterung. Gerhard Mayer schreibt von der Heißglut der messianischen Erwartung. Eine große Menge huldigt Jesus mit Palmzweigen. Die Palme, das Zeichen des Sieges, das Zeichen der Freude, das Zeichen des Messias. Ja, der Messias kommt. Und das erkennen die Leute. Und sie sind begeistert. Aber sie bekehren sich nicht. Es soll der Messias sein nach ihrer Vorstellung. Sie haben keine Begeisterung für einen demütigen Messias. Aus dieser enttäuschten Begeisterung wird wenige Tage später der Ruf des Hasses entstehen. Kreuzige ihn. So einen wollen wir nicht. Will ich so einen Jesus? Will ich so einen Jesus, der die Schuldfrage klärt, aber noch nicht die Machtfrage? Will ich so einen Jesus, der das zulässt, dass in Myanmar gestern 100 Leute einfach umgebracht wurden? Will ich das? Will ich einen schwachen, elenden, der am Kreuz verblutet? Für mich? Unser Heiland stellt uns in die Entscheidung. Israel ist in der Entscheidung. Was wollen Sie? Bei uns heute an so vielen Stellen wird dieser Gekreuzigte nicht mehr gewollt. Und wenn man die Kreuze aus den öffentlichen Räumen entfernt. Das Lied, das wir vorhin gesungen haben, eine Strophe daraus heißt, seh ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erden, ein Ärgernis und eine Torheit werden. So sei es doch mir, trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes. Christian Fürstigott-Gellert hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ja, für mich ist das Kreuz die Weisheit Gottes, egal ob andere spotten, kluge Leute spotten und einen Gekreuzigten nicht wollen. Israel damals ließ diese Chance vorübergehen. Viele von Ihnen damals. Gottes Stunden können vorübergehen, ungenutzt und Chancen vertan sein. Sie sind so nahe dran an Jesus, dem Messias, und dann wollen sie ihn nicht. Jesus, der König vor den Toren Jerusalems, ist auch der König vor unserer Herzenstür. So hat Ludwig Hofacker mal über diesen Text gepredigt und gesagt, dieser Text ist auch ein Bild, dass Jesus vor der Tür des Herzens eines jeden Menschen steht. Er kommt zu uns in seinem Wort. Und dann schreibt Hofacker, er kommt immer, aber er kann nicht immer beikommen. Lasse ich ihn vor der Tür. Und noch einmal ein bisschen Hofacker. Er will nichts bei dir holen, außer etwa deine Sünden. Er will alles selbst mitbringen. Er will dich reich machen. Deshalb steht er vor der Herzenstür, weil er uns Menschen reich machen will. Und ich darf diese Tür ihm öffnen und sagen, Herr, ich bin schuldig geworden. Danke, dass du für mich gestorben bist. Sei du mein Herr. Komm rein in mein Leben. Und das ist noch der letzte Blick. Der König vor den Toren Jerusalems ist nicht nur vor unseren Herzenstüren, er ist auch der König vor den Toren dieser Welt. Er ist schon auf dem Plan, er ist schon im Kommen. Wir wissen nicht, wie lange diese Erde noch besteht, aber wir wissen, unser König kommt in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird alles gut. Amen. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass du damals gekommen bist und an dieses Kreuz gegangen bist. Dafür möchten wir dir immer wieder neu danken. Und vielleicht können wir alle sagen, ich brauche einen, der für mich gestorben ist. Danke, dass du gestorben bist für jeden von uns. Danke, dass du lebst. Und danke, dass du wiederkommst. Danke, dass du diese Welt nicht aus den Augen lässt, kein einziges deiner Menschenkinder. Du weißt um diese viele Not. Du weißt um diese viele Krankheit. Aber auch um die Not des Hungers, die Not der Flüchtlinge, die Not dort in Myanmar. Herr, du hast alle im Blick. Erbarme du dich. Begegne du ganz vielen Menschen mit deiner großen Liebe. Lass dein Wort heute laufen. Sei bei unseren Brüdern und Schwestern, die in der Mission dein Wort weitersagen, ermutige du sie bitte auch heute und lass sie erfahren, wie dein Wort wirkt. Bitte sende auch uns, gerade jetzt in dieser Osterzeit, dass wir dein Wort weitersagen können, dass wir diese Hoffnung weitergeben dürfen. Wir bitten dich für unser Land. Wir bitten dich auch immer wieder neu für die, die Verantwortung haben. Leite du sie und schenk, dass über allem dein Wille geschieht. Danke, dass du uns auch hörst, wenn wir jetzt miteinander zu dir kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Wir hören dieses Lied und wenn Sie gerne den Text mitlesen wollen, es ist die Nummer 420. Wenn Sie gerne in den kommenden Festtagen zum Gottesdienst kommen, herzliche Einladung, Karfreitag, Sonntag, Montag. Sie können sich ja vorne wieder anmelden und auch vielleicht noch andere einladen. Also es ist noch Raum da, auch da und da. Dann gibt es die Möglichkeit, ein schönes Heft von Ethos mitzunehmen, zum selber lesen und weiterschenken. Die Hefte liegen vorne am Eingang. Und ich erinnere gern auch nochmal dran, das Ermutigungstelefon, wenn jemand vielleicht auch nochmal einem anderen so ein kleines Flyerchen mitgeben möchte, jetzt in dieser, gerade auch in dieser Passions- und Osterzeit. Ja, dann bitten wir noch um den Segen und wenn Sie bitte dazu aufstehen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Eine gesegnete Karwoche.